Herzlich willkommen bei Medizin am Mikro, dem Podcast des Klinikums Passau. Gesundheit ist alles und ein Krankenhaus ein Ort voller spannender Geschichten und geballtem Wissen. Heute lernen wir einen unserer vier Seelsorger hier am Klinikum kennen. Josef Gerl ist seit 32 Jahren für unsere Patientinnen und Patienten da und trägt viele von ihnen durch schwere Momente. Aber er erlebt auch wunderschöne. Herzlich willkommen, Herr Gerl. Herr Gerl, lassen Sie uns doch gleich mit den schönen Seiten Ihrer Arbeit beginnen. Wann kann denn ein Klinikseelsorger sich denn hier drin richtig von Herzen freuen?
Ja, Christian, erst einmal von Herzen freuen, meint, es geht in der Früh an, wenn ich morgens gehe, meistens vom Werkdienst rein, weil da kann ich die Hände in der Tasche lassen und die Tür öffnet sie automatisch. Und dann gibt's das erste Grüß Gott und ja, dann geht der Tag an. Und ich bin ja schon ein Mensch, der in der Früh eher das ruhig mag, weil es sind die ruhigen Momente des Tages. Hm. Mufflig bin ich nicht. Aber dann, wenn ich reinkomme, dann geht's oft schnell rund und das freundliche Grüßen auch vom Werkdienst unten rein und so, das passt dann einfach. Also, und worüber mich zum Beispiel auch freuen kann, ja, über das freundliche Haus. Mhm. Und inhaltlich sage ich jetzt mal so, wenn ich manchmal im Nachhinein erfahre, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen bin oder bei einem kranken Menschen, dass er einen Gurt da hat, dass ich bei einem war oder bei einem Angehörigen. Mhm. Das gefällt mir. Mhm.
Das kann ich mir vorstellen.
Genau.
Ja, tausende Menschen, die schon mal hier Patient waren, werden eine Erinnerung an Sie haben. Ich zum Beispiel auch daran, wie Sie eins meiner Kinder nach der Geburt gesegnet haben. Ja, das weiß ich noch. Ja. An welche Situationen werden Sie sich selbst denn immer erinnern?
Ich überlege da so aus 32 Jahren und da war in meiner Anfangszeit, gleich am Anfang, war eine Patientin, die ist schwer an Leukämie erkrankt gewesen und die hat wirklich qualvolle Momente auf der damaligen Station 04 erlebt, isoliert im kleinen Kämmerchen. Mhm. Und die Frau hat diese Leukämie überlebt und ist für mich so eine Art Geländer geworden, so ein innerer Halt, dass man so eine schwere Erkrankung auch überleben kann, nicht muss. Mhm. Aber innerlich war das für mich immer wichtig, dass ich auf diese Art in andere Situationen gehen habe können, dass ich das Gefühl gehabt habe, es gibt einen Halt. Ja, und eine gewisse Festigkeit, dass ich innerlich nicht wegrutsche. Mhm. Und diese Frau, die Frau S., die habe ich erst neulich wieder getroffen, die kommt so einmal im Jahr mal vorbei. Und ja, gut, gibt ein schweres in der Familie, ist kürzlich der Mann verstorben, der war immer schwer krank, immer wieder im Haus und so. Aber das ist für mich so, ja, eine Festigkeit im Beruf.
Schön, dass Sie da in Kontakt geblieben sind. Mhm. Ja, Sie strahlen eine Leichtigkeit aus und auch Humor. Braucht man den denn auch als Schutz vor den belastenden Erlebnissen?
Ja, nein.
Sondern?
Ich möchte jetzt nochmal so was anderes erzählen, nochmal einen Schritt nach einem anderen Patienten erwähnen, ja, der mich sprachlos gemacht hat. Das passt dann nämlich ganz gut dazu. Am Neujahrstag teilen wir ja Kommunion aus und in der Onkologie sagt zu mir plötzlich ein Patient, sagt der Herr Pfarrer, heute wünschen Sie einem alle Gesundheit. Und ich habe dann momentan auch nicht gewusst, was ich sagen soll drauf. Und dann sagt er, naja, sagt er, gesund werde ich nie mehr.
Ja.
Aber Glück brauche ich und ein bisschen Gnade von oben, dass ich mit meiner Krankheit zurechtkomme und dass ich noch etliche gute Zeiten habe. Mhm. Und mir hat der Mensch schon sehr nachdenklich, wo man denkt, ja, das ist leichtfertige Gesundheit, gell? Ja, wie gehe ich damit um? Mhm. Und dann gibt's nochmal so einen Patienten, das ist einer der ganz, ganz wenigen, ich war nur bei, das kann ich sagen, bei zwei Patienten war ich zu Hause mal.
Ah, ja.
In dieser ganzen Zeit. Und einer, das war ein Bauer aus Suben, der ist mit 40 Jahren reingekommen, voller Saft und Kraft, ein Kopf größer wie ich und breitschulterig. Und der war kirchlich engagiert in der Landjugend allmöglich im Frühjahr. Und der sagt zu mir, Herr Pfarrer, warum darf ich nur die erste Halbzeit mitspielen? Mhm. Also der ist mit 40 Jahren verstorben und so, bei dem war ich daheim und so. Ja, das sind für mich so Sachen, das ist Realität des Lebens. Gell? Mhm. Und jetzt zu Ihrer Heiterkeit.
Die Sie ja irgendwo an den Tag legen, ja.
Ja, ich sage jetzt mal, diese Patienten, die sagen mir eigentlich schon, worauf es im Leben ankommt. Mhm. Also nicht nur die drei, sondern so Stück für Stück immer wieder im Laufe des Tages. So diese Zufriedenheit von Patienten, wo ich mir oft denke, wie würd ich das aushalten dort? Also wie geht's bei mir mit Glauben und so? Mhm. Also wo hätte ich da einen Halt? Mhm. Wie geht's mir da? Und Leichtigkeit und Humor, sag ich jetzt mal, es ist eigentlich kein Schutzmantel vor einer belastenden Situation. Das täte nicht gehen. Da wäre ja innerlich gespalten.
Ja.
Aber das ist gewachsen im Umgang mit kranken Menschen. Dass in der Relativierung des eigenen, sage ich jetzt mal, also dass ich mich immer wieder selber hinterfrage, wie würde es nicht machen?
Mhm. Mhm.
Wie würde es mir gehen? Und aus dem raus verstärkt sich der Blick auf das, was ich eigentlich habe, was ich kann, was mir möglich ist, was andere nicht möglich ist. Also in aller Bescheidenheit mag ich mir nicht so den Ausdruck, aber ich bin auch nicht stolz drauf, aber weil vieles unverdient ist.
Das Hinterfragen von sich selber oder wie sie reagieren würden, das hat sich wahrscheinlich auch mit den Jahren verändert, oder? Das wird jetzt was anderes sein als zu ihren Anfangszeiten vielleicht.
Ja, ich sage jetzt mal, das ist mir natürlich nicht in die Wiege gelegt, aber am Anfang der beruflichen Tätigkeit, ich habe so eine fundierte klinische Seelsorgeausbildung durchlaufen und das war alles andere wie ein Spaziergang für mich, als junger Kaplan damals voller Dynamik und mir gehört die Welt und ich weiß, wie das Leben geht. Gell? Mhm. Und die haben mich dann runtergeholt, das war damals in Heidelberg, Lerngruppen, sieben Leute, fünf Frauen, zwei Männer, ich der einzige katholische Pfarrer und da kannst du mit Klerikalismus nicht weiter.
Ja, verstehe.
Und das war schon, es war keine Therapie, aber das war einfach ein anderer Umgang mit Menschen.
Mhm.
Und das hat mich dann schon gefestigt und da habe ich dann auch festgestellt oder gelernt, man muss dem Schweren auch was dagegen setzen, ein Gegengewicht geben, also gut essen oder auch reisen mache ich gern oder mit Freunden treffen. Ja, beides.
Damit man nicht untergeht wahrscheinlich.
Genau,
gell?
Genau.
Ja,
genau.
Langsam verändert sich ja in der Gesellschaft der Umgang mit dem Tod doch ein bisschen. Palliative Versorgung ist heute präsenter. Bei uns gibt es auch Bemühungen, dass in Passau ein Hospiz entsteht. Und überhaupt, das Gefühl habe ich zumindest, darf man heute mehr über Leid reden als früher vielleicht. Sehen Sie das auch so oder gibt es immer noch dieses Totschweigen?
Naja, das stimmt schon so, wie Sie sagen. Dass heute gesellschaftlich so der Tod in vieler Munde ist.
Mhm.
Und vom Palliativversorgung heute wesentlich ausgeprägter ist und auch gesellschaftsfähig und präsent. Und das hat es vor 30 Jahren so nicht gegeben.
Mhm.
Und gleichzeitig möchte ich aber sagen, bin immer schon so ein Verfechter davon, dass man das Leid hinter jedem einzelnen Sterben nicht übersieht. Es kann nicht sein, dass die einen, ich sage jetzt mal, nur schöner sterben oder in einer schönen Umgebung und andere haben die Möglichkeit nicht. Sondern ich glaube, selbst wenn außen auf der Palliativstation alles toll und super ist, ist es immer noch das Leid hinter jedem Menschen in der Krankheit. Und es gibt pflegerische, medizinische Erleichterung, aber jeder Mensch muss selber seinen Weg aus der Welt rausfinden.
Mhm. Mhm.
Und das, glaube ich, ist die Herausforderung, die man immer sehen muss, da man nicht sagt, ja, ich mache da jetzt alles so das kann man, glaube ich, niemand abnehmen.
Mhm.
Man kann sich erleichtern, die Umstände, aber der Mensch muss selber, ich sage immer theologisch, die Plattform finden, von der er in den Himmel gehen kann.
Mhm. Mhm.
So sehe ich das.
Selber gehen.
Genau.
Sind Sie denn ab und zu auch wirklich Begleiter bei diesem Weg, dass Sie wirklich in dem Moment noch dabei sind?
Eher weniger am Schluss. Also ich bin dabei oft mit der Familie, oder wenn es um Krankensalbung geht, aber jetzt weniger auf Palliativstationen, die sind, sage ich jetzt mal in meinem gut versorgt.
Mhm.
Das ist eher auf andere Stationen, so dass ich dann da dabei bin.
Also. Okay. Viele Menschen, mit denen Sie reden, sind ja heute nicht mehr im klassischen Sinn gläubig. Hat das Ihre Arbeit verändert?
Eigentlich nicht. Im klassischen Sinn gläubig heißt ja gemeinhin nicht mehr kirchlich.
Ja.
Und gläubig sind die Menschen nach wie vor. Und eine Kirchlichkeit, sag ich jetzt mal, spielt, sag ich jetzt als Pfarrer in der Klinik nicht so diese Rolle.
Ja.
Ich erlebe das, dass die Menschen Fragen haben, Fragen nach den letzten Dingen, Fragen nach Gott. Mhm. Sie ringen auch mit Gott, also wo sie nicht zurechtkommen mit ihren Lebensumständen. Mhm. Sie sind auch, ich verstehe, dass die im klassischen Sinn oft nicht kirchlich sind, weil ich erlebt habe, dass ganz viele Menschen auch durch die Kirche verletzt worden sind.
Ja.
Vor allem Frauen, geschieden, wiederverheiratet, die da keinerlei Trost oder Nachsicht gekriegt haben, also von der Kommunion ausgeschlossen worden sind.
Dann fällt es bestimmt auch in dem Moment schwer, sie da wieder einzulassen, gell?
Ja, aber wichtig ist in dem Sinn oder in dem Moment, dass diese Patienten, diese Frauen Raum kriegen für ihre Verletzungen, dass diese Verletzungen Raum kriegen und dass die nicht bewertet werden. Und im Grunde haben sie, die haben ja recht.
Ja.
Wenn sie sich da zurückziehen. Und da war die Kirche oder ist zum Teil auch einfach unbarmherzig.
Ja.
Und wenn die einen Seelsorger, Seelsorgerin in der Klinik ansprechen, dann denke ich, da tue ich erst einmal den Hut runter, weil die erwarten ja eigentlich wieder, dass sie eine draufkriegen.
Ja.
Und also so gesehen tue ich mich gar nicht, um einen Glauben tue ich mich nicht ab. Also das ist, den haben die Menschen. Ich weiß nicht, wie der später mal vermittelt wird von den, wenn es die Omas und so nicht mehr gibt, keine Ahnung. Aber was ich so erlebe, ist eine große Gläubigkeit im Haus. Also auch beim Personal.
Ja.
Da wundert mich selber oft.
Wie spürt man die?
Das spürt man oft so, dass so ganz überraschend, dass jemand kommt und sagt, du, ich bräuchte jetzt, ich mache da am Erstkommunion Vorbereitung für mein Kind, ich bräuchte was und so. Also so ganz so spontane Sachen, also nicht große Bekenntnisse jetzt in dem Sinne.
Ja.
Also da kann ich schlecht umgehen damit mit diesen Bekenntnissen,
okay.
Sage ich jetzt. Aber das kriegst du mit oder was einer wichtig ist. Und ich muss ja auch sagen, wenn Sie sagen Kirchlichkeit oder klassisch gläubig, wir sollten Menschen, die im Dreischichtrhythmus arbeiten, wir sollten die am Sonntag daheim in die Kirche gehen.
Das stimmt.
Da denken wir, wenn die ihre Kinder anständig hochbringen, ist doch auch was im Sinne Gottes, sag ich jetzt mal.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Genau.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie ist es so, wenn Sie mit Pflege oder der Ärzteschaft umgehen? Sind die auch froh, dass sie zu Ihnen kommen können?
Also ich glaube jetzt schon, dass wir ein gutes Verhältnis haben, so
ja.
Im Großen und Ganzen. Und es kommt ja immer wieder vor, also nicht täglich, aber dass Angestellte vom Haus mit ihren Sorgen kommen. Und dass da ein Raum ist und wo wir helfen können, helfen wir. Also meine Kollegin und ich, Barbara Stadelberger. Und ja, da ist, glaube ich, schon ein großes gegenseitiges Vertrauen da. Und das schätze ich ja sehr, muss ich sagen. Also das ist, und ich umgekehrt habe auch so ganz, eigentlich auch, ich traue ganz, ganz vielen Menschen darin.
Das ist ja schön.
Muss ich also sagen, kommt mir jetzt gerade so beim
Überlegen. Ja, anders ging es ja wahrscheinlich nicht.
Genau.
Sie gehen im November in den Ruhestand. Ihr Nachfolger Adi Ortmeier, der Sie jetzt schon begleitet, übernimmt dann. Was wollen Sie ihm denn noch mitgeben?
Den brauche ich eigentlich gar nichts mitgeben, der ist ja schon da.
Ja, das stimmt.
Und ich erlebe ihn so, dass er die Menschen mag und dass er menschenfreundlich ist. Es ist ja in meiner Berufsgruppe, trauen wir zum Sagen, nicht unbedingt an der Tagesordnung, sage ich jetzt so, weil da stehe ich ja dazu.
Ja.
Und wie ich ihn erlebe, da brauche ich ihm wirklich nichts mitgeben. Also der wird Seelsorge betreiben, sage ich jetzt mal, im Klinikum anders wie ich, zusammen mit unserer Kollegin, mit der Barbara. Und dieser menschenzugewandte Charakter wird bleiben. Und das passt für mich.
Dann ist die Basis da.
Genau.
Wie wird denn Ihr Ruhestand aussehen? Können Sie denn ganz ohne Arbeit?
Das weiß ich noch nicht, wie er aussehen wird. ich sage immer, ich werde jetzt erst einmal ein halbes Jahr schlafen. Und da meine ich jetzt damit, dass ich keine regelmäßigen Arbeiten annehme. Ich habe noch, glaube ich, 3 Hochzeiten und 2 Taufen oder so stehen an. Das mache ich und so. Und ich werde nichts Regelmäßiges annehmen. Mhm. Ich muss mein Leben erst umstrukturieren. Mhm. Angefangen vom Haushalt, von der Küche, von der Versorgung, sage ich jetzt mal. Jetzt ist ja dann immer im Klinikum.
Stimmt.
Und das ist eine Herausforderung. Mhm. Und meint, wenn man mal langweilig ist, dann darf das auch sein. Das ist vielleicht auch kreativ. Mhm. Vielleicht sind so einzelne Sachen, die andere gar nicht wahrnehmen. Aber dass man ohne Handy einkaufen gehen kann, ohne dass man gerufen werden kann.
Nicht erreichbar sein, ja.
Genau, und das muss man mal ausprobieren. Andererseits denke ich mal, so lästig wie es ist, wenn das Klinikum anruft, aber jetzt, wenn es dann nicht mehr anruft, ist auch komisch. Mhm. Aber Freundschaften pflegen, die vielleicht jetzt auch, oder Netzwerke, die ein wenig gelitten haben, durch diese ganze Rufdienstgeschichte und so, nicht mehr getaktet sein. Und ich denke, ich gehe jetzt das mal an, wie im Beruf, wenn ich eine neue Aufgabe anfange, dann muss ich auch was Neues anfangen, das ich nicht kenne, und so probiere ich das jetzt auch. Das aber freuen tue mich und gleichzeitig habe ich Wehmut. Beides ist toll.
Ich glaube auch von Klinikumsseite. Zum Schluss gibt es bei uns wie immer noch eine schnelle Fragerunde, dies oder das. Einfache Antworten gibt es in der Seelsorge zwar wahrscheinlich nicht, aber gern spontane. Wenn ich jetzt als Patient nicht mehr in einer Kirche bin und in einer schweren Situation trotzdem einfach reden will, ist das für den Seelsorger ein Problem oder ist es überhaupt ein Thema?
Das ist überhaupt kein Thema.
Ich würde mich gerne in die Kapelle setzen, einfach so. Ist das okay?
Jederzeit, ist immer offen und immer gut hergerichtet, auch von Seiten des Klinikums, das einladen ist.
Wer es noch nicht kennt, große Empfehlung, ja. Und an den Menschen, Josef Gerl, ist man denn 24 Stunden am Tag Seelsorger oder ist man manchmal auch nur bei sich selber?
Also in der DNA hat man es schon, aber 24 Stunden geht ja gar nicht. Also ich schalte immer wieder ab, wenn es mir nichts angeht und denke, das ist ja nur ehrlich.
Ja, ganz sicher. Das war Medizin am Mikro mit Josef Gerl zum Thema Krankenhausseelsorge. Mehr Infos dazu und über unser gesamtes soziales Angebot gibt es auf www.klinikum-passau.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über ein Abo und über Nachrichten auf den Social-Media-Accounts des Klinikums Passau. Danke fürs Zuhören.